Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 19.04.2006 ist Werner Levin.
Liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, worum geht's denn heute, Werner?
Wir hatten ja in den letzten Sendungen uns über die Gegner des Esperanto unterhalten, die seit dem Erscheinen des Esperanto ja auch aufgetreten sind. Und in der letzten Sendung, Werner, wie weit sind wir da so gekommen?
Wir waren bis zur Weimarer Republik, hatten schon die ersten Anzeichen des Nationalsozialismus in Deutschland hier unter der unter diesem Gespräch. Und liebe Hörer und Hörer hier von Ondo Esperanto, Esperanto Welle, wenn wir über die Esperanto-Sprache als gefährliche Sprache sprechen und über die Vergangenheit, da wollen wir eigentlich gar nicht, sagen wir mal, Mitleid erwecken, sondern nur aufzeigen, dass Esperanto als eine nichtstaatliche Bewegung von Anfang an heftigste Feindschaften erwartet hat, was wir die Esperanto-Bewegung nicht ahnte. Und einen großen Aufschwung hatte ja die Bewegung trotz aller Schikanen, wir haben sie im Einzelnen aufgeführt, als es im Völkerbund darum ging, dem Völkerbund einen neutralen sprachlichen Status zu geben. Und da gab es zwischen diesen beiden Weltkriegen starke Bestrebungen, das Esperanto dort als erste Sprache einzuführen. Und damals war Frankreich die größte Kontinentalmacht, die also im Kontinent Europa das Sagen und Reden hatte und darüber hinaus auch weltweit. Und die Esperanto-Bewegung, naiv wie sie damals war, wusste nicht, dass sie den Kern der Chauvinisten, also den Kern derjenigen Großmächte traf, und zwar in ihren Mark und Kern getroffen hat, indem sie sagte, wir brauchen international eine neutrale Sprache und das wäre auch eine tolle Sache. Und gerade die Franzosen waren es leider, die ja sonst immer modern sind, die während der Zeit des Völkerbundes, der brach ja dann auch irgendwann zusammen, gesagt hat, dass also Esperanto gar nicht funktionsfähig ist als Sprache, eines der vielen Lügen. Und dieser Perrin, der das dort politisch ausführte im Völkerbund, ließ also erkennen, dass es die elitäre Arroganz der Großmächte sind. Und diese quälten sich unter dem Gedanken, dass es eine internationale Kommunikation geben könne, die sich der Führer entgleiten ließe. Das heißt also, die Führer wollen bestimmen. Das Wort Führer war damals noch nicht ganz so belastet wie heute. Und es kann doch nicht sein, so die Franzosen, dass die internationale Sprache Eigentum von Nicht-Intellektuellen sein werden könnte. Und das hängt damit zusammen, dass damals die kleinen, sogenannten kleinen Leute sich des Esperanto bemächtigten. Das war die Arbeiterbewegung, das waren christliche Kreise, aber auch andere Intellektuelle. Und das ging nicht. Also hat man verleumdet, fleißig und sehr erfolgreich. Und das ist also das Kernproblem von Anfang an, dass immer Großmächte sich immens gestört fühlen. Schon alleine der Gedanke bringt sie in schlaflose Nächte, dass sie annehmen, dass die Menschheit, die Menschen, die Völker sich entscheiden könnten, eine neutrale internationale Sprache als Weltverkehrssprache anzunehmen. Und damit hat man also sehr lange rumgezottelt. Und die Esperanto-Freunde haben damals wirklich noch mit, die ahnten also nicht, dass da etwas Feindseliges dahinter ist, sondern sie versuchten mit Argumenten das zu widerlegen, dass Esperanto doch eine lebende Sprache ist und so weiter. Aber darum ging es ja diesen Leuten gar nicht, den Franzosen in diesem Falle, sondern es ging darum, Esperanto in Misskredit zu bringen. Und das ging dann so weit, dass man sagte, Esperanto ist eine utopische Sache und überhaupt, das kann man gar nicht machen. Naja, und dann, wir können ja nicht so sehr weit gehen, wir beziehen uns übrigens auf ein Buch hier, wenn wir hier miteinander reden. Das Buch ist von Ulrich Linz geschrieben, original in Esperanto, es wurde dann übersetzt und das heißt Die gefährliche Sprache. So, Werner, hast du auch noch was?
Ja, ich wollte auch auf das Buch eingehen. Das Buch ist 1988 erschienen. Und ich habe nochmal auf die letzten Seiten des Buches geblättert. Ulrich Linz hat sich, bevor er dieses Buch schrieb, mit sehr, sehr vielen Quellen auseinandergesetzt. Und ich habe hier mal nachgesehen, 205 Literaturangaben sind hier hinten drin im Buch.
Ja.
Also er hat ausführlich die Unterlagen studiert, auch die, nicht nur die deutschen, sondern auch die der anderen nationalen Esperanto-Verbände, die hier in dem Buch erwähnt sind. Und außerdem auch die Archivunterlagen des Deutschen Reiches in Österreich und so weiter und so weiter.
Ja.
Also er hat ja hier auch Originalverfügungen, Befehle und ähnliches zitiert und sogar wörtlich und da hat er sich sicher alle Unterlagen zugänglich gemacht.
Ja. Ja, und die schon vor der Zeit des Faschismus, also noch kurz nach dem Ersten Weltkrieg, gab es beispielsweise Warnungen gegen die Esperanto-Bewegung und da finden wir schon 1914 eine Bemerkung in einer Zeitung, die volks- und staatsfeindlichen Einflüsse in der Esperanto-Bewegung. Und da steht dann geschrieben, die Regierungen und Gemeinden müssen sich untereinander verständigen und dafür sorgen, dass nationaldenkende Volksgenossen überall Gelegenheit finden, unentgeltlich Esperanto zu lernen. Wird diese Gelegenheit nicht geboten, so gehen die Lernbegierigen, wie wir jetzt beobachten können, in die sozialdemokratischen Kurse, und werden dort nicht nur zu Esperantisten, sondern auch zu Sozialdemokraten erzogen. Das also schon 1914, da fürchtete man, dass, das waren also national denkende Esperanto-Freunde, die fürchteten also, dass sich die Arbeiterschaft dieses Esperantos bemächtigen würde und es für sich ausnutzen. Und das haben die dann auch gemacht, Peter.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun heute mit den Gegnern des Esperanto, besonders in Deutschland, auf 1930 beschäftigen, sozusagen einen historischen Überblick geben. Aber René hat schon eine CD in der Hand und wir machen erstmal eine kleine musikalische Pause.
Ja, wir machen eine kleine musikalische Pause und zwar mit einer CD von Ralf Klomp mit dem ersten Titel Por Ni, für uns. Thank you.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle auf MB Radio 88,0. Heute mit unserer Sendung zu einem bestimmten Thema, und zwar Esperanto, die gefährliche Sprache, und heute Esperanto und die Diktatoren in Deutschland ab 1930. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ja allgemein bekannt, im Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. In dieser Zeit gab es in Deutschland bedeutende internationale Esperanto-Vereinigungen, zum Beispiel den Arbeiter-Esperanto-Bund, den Sozialistischen Esperanto-Bund, den Deutschen Esperanto-Bund und SAT. Werner, was ist denn SAT?
Das ist ein internationaler Esperanto-Arbeiterbund, international. Er nennt sich A-National, also die Grundlage sind Einzelmitglieder und nicht Mitgliedschaften aus den verschiedenen Völkern. Das ist also eine sehr konsequente Abwendung vom Nationalen, vom Nationalismus, das damals eben so war. Die Arbeiterbewegung war damals in dieser Zeit geteilt in drei Säulen, sagen wir mal. Das waren die Anarchisten, also nicht Chaoten im heutigen Sinne, sondern Anarchisten unter damaligem Verständnis. Dann die sozialdemokratische Richtung und dann ganz neu in den Anfang der 30er Jahre die kommunistische Richtung. Und die hat sich dann auch in der Esperanto-Bewegung niedergeschlagen. Und der SAT kommt also, der Annationale Internationale Esperanto-Bund, kommt aus der anarchistischen Esperanto-Bewegung. Den gibt es auch heute noch, den geht es ganz gut. Mhm. Aber in der deutschen Bewegung spielt er in dem Sinne keine Rolle, in Deutschland zumindest.
Ja, damals hatte sich gerade, das war ja 1933, erwähnten wir, aber der AEB, der Arbeiter-Esperanto-Bund, hatte sich schon 1930 aufgespalten in AEB und SEB. Da hatten sich die Kommunisten und die Sozialisten leider getrennt.
Ja, das war das damals ganz schlimm. Ja.
Und zwar hängt das damit zusammen, dass ja SPD und KPD auch erhebliche Differenzen hatten, und das hat sich auch dann in den Esperanto-Vereinigungen niedergeschlagen.
Ja, Esperanto existiert ja nicht im Vakuum, sondern ist immer die Widerspiegelung der sozialen Verhältnisse vor Ort. Und das war leider so. Das haben übrigens die Esperanto-Freunde aus Mecklenburg-Vorpommern auch sehr bedauert, dass sie sich in Rostock, Schwerin und in anderen Städten von Mecklenburg-Vorpommern eben geteilt haben.
Ja.
Aber es kommt noch viel schlimmer.
Ja, ja.
Ja, es war also so, wir wollten uns ja mit den Diktatoren heute in der Sendung beschäftigen, von Ondo Esperanto, Esperanto-Welle. Und da gab es zum Beispiel den Reichstag, und der hat auch noch getagt in der ersten Zeit. Und da sagte der Fraktionsvorsitzende der NSDAP, der Nazi-Partei, dass Esperanto ist von einem Juden, und das wurde sehr hasserfüllt gesagt, das Wort, zusammengestoppelt, von Angehörigen einer Rasse, die groß daran sei, nicht etwa etwas Schöpferisches zu leisten, und der die germanische Kultur ein Dorn im Auge sei, Esperanto drohe, den deutschen Einfluss bei den kleineren Nationen zu untergraben, und sei geradezu ein Schrittmacher für die Romanisierung. Das also in dem Protokoll sowieso im Staatsarchiv in München, heute wird das aufbewahrt. Und man hat also damals versucht, zu Beginn der Nazi-Zeit, oder auch schon im Vorlauf, das war ja kein Bruch, denn die Ideologie, die Anti-Esperanto-Ideologie, war ja schon besagterweise von Anfang an, und es war nicht erst 1933, dass das dann explosiv gegen Esperanto ging. Und man hat also immer wieder versucht, dass Esperanto sei eine Verschwörung gegen das deutsche Volk. Und das hat Hitler selber geschrieben. Und zwar schon 1922. Entschuldigung, da war das zum Glück nicht mehr da. Er schreibt Folgendes 1922. Der Marxismus wurde der Zutreiber der Arbeiter. Die Freimaurer bildeten die geistigen Schichten des Zersetzungsmechanismus. Das Esperanto sollte die Verständigung zwischen diesen erleichtern. Und er schreibt an anderer Stelle in diesem Buch Mein Kampf: Solange der Jude nicht Herr der anderen Völker geworden ist, muss er wohl oder übel deren Sprache sprechen. Sobald diese jedoch seine Knechte wären, hätten sie alle Universalsprachen wie das Esperanto zu lernen, sodass auch dieses Mittel das Judentum, also durch dieses Mittel das Judentum die Welt leichter beherrschen könne. soweit Adolf Hitler schon zu Beginn seiner Laufbahn, er war ja noch damals ein Nichts, aber das Buch hat er geschrieben und das spielte ja dann im Dritten Reich in Deutschland eine große Rolle. Von Anfang an hat auch dieser, na, ich weiß nicht, ob er Mensch war, jedenfalls dieses Subjekt sofort erkannt, welche Gefahr Esperanto in sich birgt. Gefahr jetzt mal in Anführungsstriche.
Für seine beabsichtigte Diktatur, ja.
Für die Diktatur, für die Weltherrschaft durch das Deutsche und so weiter.
Für einen übertriebenen Nationalismus, kann man sagen.
Ja. Und in meinem Kampf steht noch was über Esperanto. Und da schreibt er Folgendes. Diese Missgeburt einer Sprache, ich glaube auch nicht, dass Adolf Hitler die jemals gekannt hatte, diese Missgeburt von einer Sprache ohne Wurzeln im Leben eines Volkes und jedes aus diesem Leben hervorgegangene Schrifttum ist im Begriff, die Weltstellung, welche ihr nach dem zionistischen Plane zukommen soll, wirklich zu erringen und in den künftigen Arbeitssklaven Zions die Vaterlandsliebe auszurotten zu helfen. Und so weiter und so weiter. Das war also schon zu Beginn. Das war also nicht, er hat ja auch nur das wieder gespiegelt, was in einigen Kreisen in Deutschland und in Europa und vielleicht in der Welt schon Meinung war. Er hat das ja dann sicherlich nur so aufgegriffen.
Ja.
Das hätte also schon warnen müssen, nur dieses Detail, wer dahinter steht. Und hier ist es also die Verschwörungstheorie. Esperanto ist die Verschwörung oder wird als jüdische Verschwörung missbraucht. Und wenn die Juden dann die Weltherrschaft übernehmen würden, dann könnte Esperanto dann die Judensprache werden. Also etwas ganz Konfuses. Denn man muss sich überlegen, die Juden waren schon damals ein kleines Volk, vor der Ausrottung, auch wenn 6 Millionen dann umgebracht wurden im Zweiten Weltkrieg. Sie hätten niemals unter keinen Umständen irgendwo eine Weltherrschaft errichten können. Aber das ist egal. Das ist eine alte Theorie, wenn man innere Probleme in einem Volke hat, muss man sich einen Feind suchen. Und das waren in diesem Falle die Juden und das schließt dann dieses Volk zusammen. Das machen andere Völker heute auch noch. Die haben dann auch immer Feinde plötzlich, den man nennt man dann Terrorismus oder in manchen Völkern ist der Deutsche noch der Böse und so weiter. Und dadurch schließt sich dieses Volk gegen diesen vermeintlichen oder wirklichen Feind zusammen und dann ist es leichter zu regieren. Und und Adolf Hitler hat das eben im Esperanto gesehen, zusammen mit den Juden.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war nochmal zur Vorgeschichte vor 1930. Und jetzt, hatte ich ja schon gesagt, ab 30. Januar 1933 war er Reichskanzler. Und in seiner Regierungszeit hat er gleich damit begonnen, mit Notverordnungen und mit dem Ermächtigungsgesetz zu arbeiten. Und zwar mit dem Ziel, die Ziele seiner nationalsozialistischen Partei mit allen Mitteln durchzusetzen und zuerst seine Gegner auszumerzen. Und mit Notverordnung und Ermächtigungsgesetz ist er natürlich auf die Sozialverdächtigen und die Kommunisten und die sozialdemokratisch Verdächtigen und Kommunisten losgegangen. Und dabei hat er natürlich auch die ersten Esperantisten erwischt, denn Esperanto-Freunde gab es ja in allen Bereichen.
Ja, die waren ja sehr aktiv und die waren und sind auch heute noch.
Ja, ich meine schon, als Kommunisten und Sozialdemokraten,
damals, ja,
die er zunächst erstmal verfolgt hat, sind ja auch dann gleichzeitig Esperanto-Freunde mit weggegangen. Sie waren ja zum Teil Esperanto-Freunde, so meine ich das. Ne?
Mhm.
Ja, und nach dem Reichstagsbrand, der dann ja schon nur einen Monat später war, nach der Machtergreifung, wurde dann aber April 1933 die Geschäftsstelle des Arbeiter-Esperanto-Bundes in Berlin von Polizisten besetzt und das gesamte Inventar beschlagnahmt. Und damit war der Arbeiter-Esperanto-Bund sozusagen schon verwaltungstechnisch lahmgelegt.
Ja. Ne? Ja, das war also ganz schlimm gleich zu Beginn, weil es gab natürlich noch Versuche, das Esperanto durch die Hitlerzeit hindurchzubringen. Man konnte ja, oder der kleine Mensch konnte ja nicht gleich erkennen, dass das in eine solche weltweite Katastrophe führt. Und man hat also gleich zu Beginn die Esperanto-Zentren besetzt, das war in Berlin, in Leipzig, in anderen Städten. Und sehr häufig sah die Gestapo in der Bestätigung für Esperanto den letzten und ausschlaggebenden Grund, der besonders im Zweifelsfall für die Verhaftung eines verdächtigen Sozialdemokraten oder Kommunisten da war. Also wenn man das auch noch fand, dann war es klar, er musste ihn verhaften.
Ja.
Und diese Opfer, die dann eingesperrt wurden, erlebten mehrfach, dass Esperanto von der Gestapo als Geheimsprache der Kommunisten bezeichnet wurde.
Neben der Bezeichnung der Sprache, mit der sie ihre Weltherrschaft erreichen wollten, als Sprache der Juden, war das der zweite Grund, nämlich die Nutzung des Esperanto als Geheimsprache für die Arbeiter. Das war der zweite Grund. Und gleich danach, nach dem, was ich zuerst schon erwähnt hatte, nach der Zerschlagung des Arbeiter-Esperanto-Bundes, löste sich dann der Sozialistische?
Die SPD hatte den Sozialistischen.
Ja, löste sich der Sozialistische Esperanto-Bund dann im März schon selber auf. Und jetzt, liebe Hörer und Hörer, ist höchste Zeit, nach 10 Minuten wieder eine kleine Pausenmusik zu machen.
Ja, dann machen wir Musik, und zwar Multain Desira Mina Havas. Viele Wünsche habe ich nicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Verfolgung der Gegner des nationalsozialistischen Systems, sagten wir gerade, sind auch viele Esperanto-Freunde mit erfasst worden, weil sie auch politisch organisiert waren zum Teil. Aber auch die Administration von SAT, eines anderen Esperanto, internationalen Esperanto-Vereinigung, die Administration von SAT in Leipzig, hatte diese Situation erkannt, was jetzt passieren wird, und hat alle ihre Habe und ihre Sachen nach Paris geschafft und sie somit vor dem Zugriff der deutschen Polizei gerettet. Ihre Tätigkeit hat sie dann wurde dann Ende 1933 auch verboten.
Liebe Hörer und Hörer von Esperanto-Welle, ja, es gab aber auch leider eine Sache, die wir unbedingt erwähnen müssen, und zwar fairer halber. Es gab natürlich auch den Versuch der Esperanto-Freunde, die Sprache als Organisation, nicht nur als Sprachmaterial, sondern als Organisation durch die Hitlerzeit durchzubringen. Man hoffte, dass das schnell zu Ende geht, und hat sich gewissermaßen, oder ein Teil der Esperanto-Bewegung gewissermaßen gleichschalten lassen. Das war natürlich auch eine naive Hoffnung, indem man sich dort Liebkind macht bei den Nazis. Und man sagte also, wir müssen die Ideen des Neuen Reiches nach außen tragen, ins Ausland tragen und im Ausland die Politik Deutschlands, ich spreche jetzt also immer noch von den 30er Jahren, die Politik Deutschlands den anderen Völkern erklären, denn es ist ja etwas Neues, was hier ist. Und so ein Zitat aus dem deutschen Esperanto-Freund, das war damals die Zeitung, der schreibt, es möge die Pflicht jeden Briefwechsel ins Ausland zur Aufklärung über Deutschland nutzbar machen. Und das blieb auch nicht ohne Echo. Und es gab auch im Ausland Esperanto-Freunde, die dem deutschen Nazi-Regime Sympathie bekundeten. Und sogar so weit gingen, die Judenpolitik gut zu heißen. Und das ging so weit, dass sogar 1933 im deutschen Esperantisten 6 Seiten in Esperanto die Hitlerrede, eine der Hitlerreden, als Sonderdruck vertrieben wurde. Im Ausland natürlich. Und dann gab es sogar noch eine Weiterentwicklung. Da nannten mit dem Zentrum in Sachsen, nannte man das neue Deutschland, La Nova Germanlando, eine neue Zeitschrift, in der dargestellt wurde in Statistiken und so weiter, dass die Juden im öffentlichen Dienst doch total in Deutschland durchsetzt haben und überall drin sind. Und das ist das schlimmste Dokument, was wir auf deutschem Boden gegen die Juden in Esperanto hergestellt haben. Und das ist also heute noch eine Schande.
Ja, ich möchte mal hier einschalten kurz berichten, einwerfen, ein ganz bestimmtes Ereignis, das schon geplant war und das jetzt mit einmal in die Nazizeit hineinfiel. Es war so, kannst du vielleicht meins mal ein bisschen lauter machen? Es war so, dass schon 1932 der Esperanto-Weltkongress, der 25. in Köln geplant war. Und zwar hatte Konrad Adenauer, damals Oberbürgermeister, die Esperanto-Freunde dazu nach Köln eingeladen. Konrad Adenauer wurde aber mit der Machtergreifung der Nazis von seinem Amt entfernt, kann man sagen,
ja,
durch einen, sicher einen Parteigenossen ersetzt. Und jetzt wurde natürlich dieser Esperanto-Kongress nicht mehr gefordert. Im Ausland hatte man schon starke Befürchtungen, besonders in Polen und in den baltischen Republiken, und hatte schon aufgerufen, den Kongress woanders hinzuverlegen. Aber die Welt-Esperanto-Bewegung hat beschlossen, diesen Kongress durchzuführen, weil doch beschwichtigende Botschaften aus Deutschland kamen von den Esperantisten. So hat der Kongress dann stattgefunden, aber mit bedeutend weniger Teilnehmern. Statt 1600, die man erst geschätzt hatte, sind nur 900 gekommen, aber immerhin aus 32 Ländern, die wohl nun mal sehen sollten, wie es in Deutschland wirklich aussieht. Und der neue Oberbürgermeister hat sogar eine kurze Begrüßungsrede gehalten und hat dort aber kein Wort zu Esperanto gesagt, sondern nur gesagt, also nun seht ihr, liebe Gäste, was in Deutschland los ist.
Ja, in SA-Uniform, nehmen
wir im Braunhemd.
Im Braunhemd.
Und hat gesagt, seht, liebe Gäste, was hier in Deutschland passiert, und ihr müsst eigentlich doch verstehen, dass diese nationale Revolution notwendig war in so einem vertrottelten Deutschland, so ungefähr.
Ja. Ja. Und es gab aber, wie ich schon sagte, noch schlimmere Dinge. Schon in den Anfang der 30er Jahre haben SA-Leute einen nationalsozialistischen deutschen Esperanto-Bund gegründet, der neben dem deutschen Esperanto-Bund also existierte. Und der deutsche Esperanto-Bund, den wir ja heute noch haben, hat sich natürlich versucht, einerseits anzupassen, andererseits auch versucht, seine alten Prinzipien, ursprünglichen Prinzipien beizubehalten. Das war also eine Balance, die kaum zu halten war. Also hat man daneben diesen neuen deutschen Esperanto-Bund gegründet, der durch und durch narzisstisch war, und sie bekämpften sich gegenseitig sozusagen. Dieser Nazi-Esperanto-Bund hat also versucht, Mitglieder abzuwerben, hat in seiner Satzung sich verpflichtet, dass man auf keinen Fall Juden, Pazifisten und andere als Mitglieder aufnehmen darf, dass jeder Esperanto-Freund für die Vereinigung in Deutschland sein soll, also die Vereinigung von den deutschen Völkern. Und das war natürlich damals doch etwas eigentümlich, denn eigentlich hat ja der Faschismus schon in seinen Anfängen, wir haben das zitiert aus Mein Kampf und so weiter, sich doch sehr deutlich gegen Esperanto gewandt. Das war also auch eines dieser naiven Versuche, die Sprache in irgendeiner Weise, und das war ja nun sehr schändlich, denn in die Nazi-Zeit hineinzubringen oder auch durchzubringen.
Ja, dieser neue deutsche Esperanto-Bund hatte ursprünglich sogar heißen wollen nationalsozialistischer deutscher Esperanto-Bund, aber das haben die Nazis auf keinen Fall gestattet. Das hat die Partei nicht genehmigt.
Ja, genau.
Und da hatten sie schon merken müssen, dass die Partei nicht hinter ihnen steht.
Dann nannten sie es dann neuen deutschen Esperanto-Bund. Also aus dem N wurde dann das neue statt nationalsozialistisch. Da hat auch die Nazis haben gedacht, das haben sie gepachtet, dieses Wort.
Und nun kam dann noch 1935 ein weiterer Schritt gegen die Esperanto-Freunde hinzu. Der Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung hat die praktische Forderung der Esperanto-Freunde dadurch untersagt, indem er festlegte, dass es keine Unterrichtsförderung und keine Unterrichtsräume mehr für die Esperanto-Vereinigungen geben wird. Das heißt also, die Schulen und ähnliche Räume stehen ihnen nicht mehr zur Verfügung. Das war schon eine erhebliche Einschränkung.
Ja, denn damals wurde Esperanto ja an Schulen, an Universitäten und so weiter gelehrt, zum Teil fakultativ, zum Teil in selbstständigen Kursen, aber doch innerhalb dieser Gebäude. Und wenn so etwas entzogen wird, schlagartig, ist das schon eine empfindliche Störung, die also ein breites Wirken unmöglich gemacht haben. Und weder die Mitglieder im Deutschen Esperanto-Bund, ich sag mal diesen bürgerlichen Bund, denn die Arbeitervereinigungen waren ja schon lange verboten, noch die Nazi-Esperanto-Bewegung konnten wissen, dass es schon 1935 in der politischen Polizei, in diesem Ministerium, Ideen gab, die Esperanto-Bewegung endgültig aufzulösen. Denn bis 1936, da waren die Olympiade, bis zu diesem Jahr haben die Nazis versucht, sich also weltmäßig zu etablieren und freundlich zu sein. Und sie fürchteten sich davor, dass das eben ein negatives Bild auf Deutschland wirft, wenn man also Esperanto verböte. Und der Heydrich, das war also der Stellvertreter von Himmler, SS-Führer Himmler, der hat also in der politischen Polizei der Länder und in dem Innenministerium Folgendes festgelegt, und jetzt ein Zitat, dass die Esperanto-Bewegung in letzter Zeit eine sehr rege Tätigkeit entfaltet, Ende Zitat. Er nannte als Beispiel, dass sich unter 36 Personen, die allein im März in Düsseldorf verhaftet wurden wegen Hochverrat, waren 29 Esperantisten. Und das ist doch etwas ganz Schlimmes. Und dann wieder ein Zitat, ein großer Teil der Mitglieder der Esperanto-Vereinigungen sind im Verdacht, staatsfeindliche Betätigungen durchzuführen. Zitat Ende. Und es war also nicht möglich, den Briefwechsel damals schon zu überwachen. Das ging ja zu Hunderttausenden, gingen die Briefe in alle Welt. Man konnte es auch noch nicht verbieten. Aber man hat das eben versucht durch Einschüchterung zur damaligen Zeit. Und das ist auch interessant, dass schon in höchster Ebene, Heydrich ist ja dann erschlagen worden bei den Tschechen später, dass sie in höchster Ebene schon dabei waren, gegen Esperanto vorzugehen. Und dann hat man aber immer noch dieses Verbot, vor dem Verbot sich gefürchtet und hat also das so begründet, es gibt im Ausland unter den Millionen, vielen Millionen Anhängern des Esperanto gewiss eine sehr große Zahl, die unpolitisch sind und nur die ideelle Seite der Bestrebungen des Esperanto sehen. Bei allen diesen Menschen wird eine in ihren Augen als vollkommen harmlos erscheinende Tätigkeit, wie diese das Erlernen einer neuen Sprache ist, den Eindruck erwecken, dass in Deutschland selbst solche Verbände verfolgt werden. Diese Auffassung wird natürlich in unzähligen Schriften, die die Esperanto-Vereinigungen in der ganzen Welt vertreiben, vertreten werden. Auch die ausländische Presse wird diese Gelegenheit zur Propaganda gegen Deutschland wahrnehmen. Das war also noch ein Feigenblatt, das man damals hatte, denn eines fürchtete man auch in der Esperanto-Bewegung, eigentlich auch bis heute, dass wenn irgendetwas passiert, die Esperanto-Bewegung damals und heute in der Lage ist, sofort, und zwar auf die Stunde, die gesamte Welt zu informieren, denn wir verfügen über alle möglichen Kanäle und Informationsdienste, die das sofort dann breittreten. Das bleibt also dann nicht, kann man nicht deckeln, sondern wo eine Ungerechtigkeit passiert, das geht dann sofort hinaus. Und das ist schon damals bekannt gewesen und dann hatte man, also wie gesagt, schon also Mitte der 30er Jahre immer noch gezögert, Esperanto total zu verbieten.
Ja, ich möchte mal eine ganz andere Sache kurz ansagen. Nach einer halben Stunde informieren wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist MB Radio Treff 88,0 mit einer Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto-Welle. Wir sprechen heute über die Gegner des Esperanto seit Erscheinen des Esperanto und heute speziell über die Zeit ab 1933. Und René, ist es eigentlich schon wieder soweit für eine Musik?
Ja.
Eine kleine Pausenmusik.
Ja. Und zwar Revenu al Pekino, Kehr nach Peking zurück.
Ja, es singt also Ralf Glomp in Esperanto.
Genau der.
Al Pekino al Pechino, nie in Amodrone, in Aufwand auf Wechsel, in La Ja, denn ihr kommt weg. In Aufwand auf Wechsel, kein Idu, ein Idire, yeah. Der Venu al Pechino, Donu al Mi Amon, Venu al Pechino, per morbo ni antano, comune vi buni, cae la am portas in algie. Comune vi buni, cae la sans, et buni a se.
Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Nordbrandenburg. Wir beschäftigen uns heute Esperanto, die gefährliche Sprache, mit der Verfolgung des Esperantos in den Diktaturen. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Zeit im Dritten Reich, in der Nazizeit in Deutschland und kommen jetzt zu Folgendem. Die Esperantisten hatten sich ja versucht, gleich schalten zu lassen oder sich selber gleich zu schalten und haben übersehen, dass der Faschismus in seiner Grundidee eigentlich ganz prinzipiell gegen Esperanto sein muss. Und sie haben das nicht begriffen, offensichtlich. Und so schreibt also zum Beispiel der NS-Studentenbund, das Organ, wundern wir uns dann höchstens der Tatsache, dass der deutsche Esperanto-Bund so naiv ist zu glauben, dass er bei den jüdisch-marxistisch induzierten Arbeitern fremder Staaten mit seiner internationalistischen Kunstsprache Propaganda für eine völkische Idee treiben könne, wie sie der Nationalsozialismus darstellt. Das heißt also, das war ein Hieb, eine Ohrfeige für die Esperanto-Freunde, die versucht haben, Esperanto mit den Nazis gleichzuschalten. Das ist also unvereinbar, einfach nicht vereinbar. Und dies ist eine so große Beleidigung und so eine Abfuhr gewesen, wie man sie sich nicht hätte schlimmer vorstellen können. Und 1935 stellte dann das Hauptorgan, der deutsche Esperantist, sein Erscheinen ein und das dauert auch nicht lange, dann ist der Nazi-Esperanto-Bund auch, hat sich auch selber, nicht aufgelöst, sind immer weniger geworden. Martin Bormann, der hat 1936, er war ja Staatsleiter des Stellvertreter des Führers, also ganz komischer Titel, ich weiß gar nicht, ob das alles gesetzlich war, jedenfalls war er was ganz Wichtiges. Und er hat also in der Anordnung 39-36 geschrieben, da die Schaffung einer internationalen Mischsprache den Grundanschauungen des Nationalsozialismus widerspricht und letzten Endes nur im Interesse überstaatlicher Mächte liegen kann, verbietet der Stellvertreter des Führers allen Parteigenossen und Angehörigen der Gliederungen der Partei die Zugehörigkeit zu den Kunstsprachenvereinigungen. Das ist also dann eine Eindeutigkeit, dass man sich aus allem heraushalten möge. Und das war ja sozusagen die gesamte junge Elite, das in Deutsch muss man ja so sagen, die waren ja alle irgendwie eingebunden in das große Feld des Nationalsozialismus. Und das hat er ihnen also verboten. Damit ist praktisch Esperanto tot gewesen im Dritten Reich.
Ja.
Das bedeutet aber nicht, dass die einzelnen Esperanto-Freunde aufgehört haben, aber das machen wir dann später.
Wir haben bis zum Schluss nicht aufgehört. Und zumindest Informationen über Deutschland nach außen zu senden und sich auch Meinungen von außen eingeholt. Aber im selben Jahr, im Juni 1936, war es nämlich Folgendes passiert. Da wurde Himmler mit einmal Chef der deutschen Polizei und gleichzeitig Reichsführer der SS. Und diese Machtstellung hat Himmler, der bis jetzt immer noch ein bisschen gebremst worden war, Heydrich gehörte ja zu seinem Machtbereich, der das schon zweimal beantragt hatte, es dann zu verbieten. Jetzt in der neuen Position war Himmler stark genug, um Folgendes zu machen. Er hat sofort nach seiner neuen Übernahme seiner neuen Funktion die Tätigkeit der UEA und des SAP in Deutschland verboten.
Die UEA ist der Esperanto-Weltbund und SAP ist der internationale Arbeiter-Esperanto-Bund.
Die hatten ja auch sicher Organe in Deutschland, strahlten mit ihrer Tätigkeit eigentlich in alle Länder ein, die Esperanto-Freunde hatten. Und zweitens, alle Verbände in Deutschland, die sich mit, wie hießen die noch, diese Sprachen, ist auch egal, die sich mit diesen Plansprachen, sagen wir heute, mit diesen Welthilfssprachen oder ähnlichen beschäftigen, sind aufzulösen bis zum 15.07.36. Wer das nicht tut, bis dahin wird zwangsaufgelöst. Das war also aus den Akten, die Ulrich Linz gefunden hat, und das war auch offiziell damals bekannt, eigentlich das offizielle Ende der Esperanto-Bewegungen in Deutschland.
Und ganz perfide war ja natürlich die Verbindung mit dem Esperanto und dem Judentum, dass man eben das immer wieder unter der Nazi-Regie das verquickt hat, um eben etwas Negatives darzustellen. Denn das kann man sich heute nicht vorstellen, aber es war so, das Wort Jude und Judentum war das schlimmste Schimpfwort, was man
und
sich
genauso
denken
mit den Kommunisten, konnte. Verbindung mit den Kommunisten.
Und Verbindung Bolschewismus, Kommunismus. Das war also ganz modern und damit war das Esperanto diskreditiert, also in den Augen der Nazis. Und man hat immer wieder auch Dinge hervorgeholt, die also mehr als schlimm sind. Zum Beispiel gab es die Idee angeblich in Jesaja ein jüdisches Weltreich zu errichten, ein Friedensreich unter jüdischer Führung und andere Völker sollen sich freiwillig dem Judentum unterordnen. Durch friedliche Durchdringung und Zersetzung der Wirtsvölker sollte dieses Ziel erreicht werden und so weiter. Und als dieses Ziel war eben ein hemmungsloser Pazifismus, auch ein Schimpfwort, Pazifismus, und aus einem von ihr stammenden neuen Religion, der Humanarismus, es gab tatsächlich so eine, unter den Esperanto-Freunden eine Idee, eine Sprache, ein Volk und eine gemeinsame philosophische Idee. Und das wäre eben die Vorstufe zur jüdischen Religion und so weiter. Und alles wird dann verbunden durch die jüdische Einheitssprache Esperanto, die eben die Völker dann unter jüdischer Führung vereinen sollte. Das war also die Sprachregelung damals in der Nazizeit. Und es folgt auch der Versuch einer Analyse der Entwicklung des Esperantos schon in der Weimarer Republik. Da war ja eine relative Demokratie, trotz allem Chaos. Und da wird Folgendes eingeschätzt.
Ja, diese Analyse ist also von den Nationalsozialisten gemacht worden. Ne?
Ja. Der Esperantismus hatte schon immer eine deutschfeindliche Haltung, die mit ihren kulturzersetzenden Tendenzen hauptsächlich in der Nachkriegszeit, also des Ersten Krieges, klar zutage trat. Gerade in der Zeit nach 1918 konnte der Esperantismus in Deutschland sehr gut Fuß fassen. Die linksgerichteten Parteien und Kreise bedienten sich dieser Sprache Esperanto. Die Leitung fast aller Esperanto-Bünde lag in den Händen von Juden, Freimaurern. Von den Regierungen der Systemzeit wurde diese Sprache sehr gefördert, da sie den Ideen des Marxismus und Kommunismus in Schriften sehr propagierte und so eine ausgezeichnete internationales Organ der Weltverbrüderungsidee dieser Weltanschauungen war, welche sich der Jude zur Erreichung seines Zieles, die Weltherrschaft der Juden, bediente. Also hier auch also aus der Weimarer Zeit schon die Einschätzung seitens der Nazis, dass eben wieder die Verbindung Esperanto in den Händen der Juden, Weltherrschaft, hier hat man also etwas verdreht. Wir wollen das nicht kommentieren, weil er so gelogen ist, das kann man gar nicht kommentieren.
Ja, das ist, basierte meistens auf Halbwahrheiten und auf Lügen, diese ganze Sache.
Auf Lügen, ja. Ja, insofern Wahrheit, Halbwahrheit, dass eben Esperanto eine sehr gefürchtete Idee ist, nicht? Und das ist natürlich klar, dass den Nazis das nun gar nicht schmeckte. Und
ja, ich meine zum Beispiel, Halbwahrheit ist ja dass man sagt, Esperanto ist eine Geheimsprache, die die Kommunisten für ihre subversive Tätigkeit benutzen. Geheimsprache stimmte ja nicht, aber die Sprache wurde ja auch wirklich benutzt, um das Ausland zu informieren, wie es in Deutschland wirklich aussah. Ne?
Ja, Geheimsprache geht schon deswegen nicht, weil die Esperanto-Freunde gestern und heute und morgen alles tun werden,
ja,
um viele Menschen mit Esperanto in Berührung zu bringen. Und nebenbei gesagt wurde, auch in deutschen Gefängnissen, sogar im KZ und sogar in Neubrandenburg im Kriegsgefangenenlager Esperanto unterrichtet. Das nur so nebenbei.
Ja.
Zum Ab. Ich wollte noch was zu Heydrich sagen. Heydrich, den man ja dann irgendwann erschossen hatte in Prag, der hat also sich mal mit einem Schweizer Journalisten getroffen und da merkte man, dass sein Hass gegen Esperanto sich sehr verhärtet hatte. Das war übrigens schon 1939. Und der Schweizer Journalist, der mit ihm sprach, Hans Unger, der war also in Berlin, er war Korrespondent der Vereinigten Presse und er hat nach einem Zusammentreffen mit einem Dutzend von Esperantisten in einem Berliner Café, wurde er in die Zentrale der Gestapo gerufen. Das heißt, der Journalist war also recht offen, hat sich also in den Ende der 30er Jahre, nicht wohlgemerkt nach Jahren des Verbotes, also praktischen Verbotes, sich immer noch mit Esperanto-Freunden getroffen, die waren also offensichtlich noch aktiv. Er wurde dann also in die Zentrale der Gestapo gerufen und dort verhörte ihn Heydrich persönlich. So wichtig war das also. Der die Kontakte Ungarns mit den Esperanto-Freunden als Versuch bezeichnete, gegen das Dritte Reich ein internationales Netz aufzubauen. Als Unger einwandte, das Gewissen der ganzen Menschheit werde wachgerüttelt, wenn man Menschen nur wegen des Gebrauchs des Esperantos ins KZ werfe, wurde er von Heydrich scharf unterbrochen. Jetzt ein Zitat. Unser Gewissen ist deutsch und nur danach handeln wir. Das Menschheitsgewissen ist eine jüdische Mache und interessiert uns nicht. Ende Zitat.
Ja.
Ähnliche Beschimpfungen hörte Unger später von Rudolf Hess. Das war der, der nach England dann geflohen ist mit dem Flugzeug. Und Rudolf Hess hat ihm dann noch erklärt, man ist dabei, ein vereinfachtes Deutsch zu schaffen. Das hat übrigens, haben nicht die Nazis erfunden, sondern das wurde im Kaiserreich. Das war das WD, Weltdeutsch, ein ganz einfaches Deutsch. Das sollten aber nur die unterworfenen Völker lernen. Die sollten nur die Befehle verstehen. Und der Rudolf Hess hat also diesem Unger dann lang und breit erläutert, wie dieses Weltdeutsch aussehen wird und was das dann eben neben dem Hochdeutsch, dieses Weltdeutsch, dann in der gesamten Welt gesprochen wird. Ja, Werner, du hattest auch noch was?
Ja, ich wollte eigentlich mal diesen Abschnitt kurz zusammenfassen. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir unsere Informationen hier alle aus dem Buch Die gefährliche Sprache von Ulrich Linz beziehen. Und Ulrich Linz, möchte ich mal zusammenfassend sagen, hat nun in seinem Buch eigentlich zusammenfassend festgestellt, dass es wirklich einen antifaschistischen Widerstand in der Weise von Esperanto gegeben hat, dass Esperanto wirklich genutzt wurde, um Infos ins Ausland und aus dem Ausland auch nach Deutschland zu senden. Das hat man genutzt, weil die Nazis ja gesagt haben, Esperanto kann man im Privatbereich bei Kontakten unter Esperanto-Freunden, unter Esperantisten, wollen wir sagen, die Freunden, nutzen, zum Beispiel den Briefverkehr. Und da sind natürlich auch Informationen rausgegangen, die die Nazis eben als Hochverrat eingestuft haben. Ne?
Ja, und sie haben das selber bestimmt.
Ja, 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 was Hochverrat
ist. Was Hochverrat ist.
Ja, ja. Die Zahl der verurteilten Esperanto-Freunde deshalb war sehr groß und mancher wurde auch illegal dabei erschossen oder auch gefoltert. Insgesamt wurden die Maßnahmen der Nazis immer schärfer bis zum Verbot, weil sie schließlich das Verbot aussprachen, weil sie erkannten, dass ihre Kontroll- und Unterdrückungsmaßnahmen nicht ausreichten, um die Esperanto-Freunde irgendwie von ihrem Informationsaustausch mit dem Ausland per Esperanto abzuhalten. Und nun, bevor wir vielleicht nochmal über einige Lehren aus dieser ganzen Zeit sprechen, erstmal wieder eine musikalische Pause.
Ja, Miraclo ist das Mia Vivo, ein Wunder ist unser Leben. Von Ralf Blom.
Hier am Lampenischuh
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist nochmal die Esperanto-Welle. Esperanto Online auf NW Radio 88,0. Und wir kommen zum Schluss unserer heutigen Sendung Esperanto und die Diktatoren, besonders während der Nazizeit. Jetzt nochmal kurz zu den besetzten Ländern. Die Länder, die Deutschland als erste besetzt hatte, zum Beispiel in Österreich, nur mal ganz kurz, da erfolgte sofort die Schließung des Esperanto-Museums in der Wiener Hofburg. Das Museum gibt es aber heute noch. Ne?
Und es hat einen neuen Palast bekommen.
Ja. Dann folgte 1938 das Verbot der Esperanto-Vereine in Österreich und das gleiche in der Tschechischen Republik 1938 und 1940 in Böhmen und Mähren. In Westeuropa verlief die ganze Sache etwas viel, viel gedämpfter. In Skandinavien wurden nur einzelne und insgesamt keine scharfen Untersuchungsmethoden angewendet, aber 1941 war dort wohl auch Schluss. In Jugoslawien gibt es aber noch eine Besonderheit. Jugoslawien müsste man oder soll man etwas ausführlicher behandeln, besonders Jugoslawien schon vor dem Zweiten Weltkrieg. In Zagreb kam es aber am 10. April 1940 auch zu der Zerschlagung der Esperanto-Bewegung, aber in Zagreb gab es schon vor, sehr lange vorher, bemerkenswerte, klare Standpunkte im Sinne des Esperanto, im Sinne einer fortschrittlichen Haltung. Und zwar auf der Seite 125. Man hat damals in einer Zeitung im Jahr 1922 schon gesagt, man will alle Möglichkeiten nutzen, damit zumindest in den Gruppen in erster Linie der Mensch bewahrt bleibt, ein Bürger der ganzen Welt, nicht bloß seines angestammten Flecken Erdes. Dies mögen alle einsehen, Kroaten, Serben, Slowenen und andere, Katholiken, Orthodoxe, Mohammedaner und andere. Lasst uns unseren Landsleuten unsere Solidarität zeigen, die die Grundlage unseres Erfolges und von wirksamen Einfluss ist.
Das war 1922 schon geschrieben.
Ja, das haben die schon geschrieben und die haben sich später auch so verhalten.
Man muss auch wissen, dass die Kommunistische Partei von Jugoslawien auch in dieser Zeit, 1920, der zweite Kongress der Kommunisten von Jugoslawien, einen Beschluss zugunsten des Esperanto verfasst hatte. Eines der legendären Führer, erstmal ein Partisanengeneral, war ja Tito, Josef Broz, Tito später, war sein Deckname. Dieser Tito sprach ja fließend Esperanto, aber nicht seinetwegen, sondern überhaupt des Esperantos wegen hat man damals in Jugoslawien schon das Esperanto erkannt. Und Jugoslawien ist ja ein Vielvölkerstaat, ein Vielvölkerreligionen, es gibt also verschiedene Religionen dort auch. Die haben also ein Gespür dafür, dass man aufpassen muss, dass nicht ein Volk über die anderen herrscht, dort in Jugoslawien. Und der Tito ist das recht gut gelungen. Aber dann später wollten die Serben ja unbedingt das Reden dort haben und haben in den 90er Jahren, Ende der 80er Jahre, dann versucht mit Gewalt die Völker unter sich zu vereinen. Das geht natürlich nicht gut. Und die Jugoslawen führen uns das vor, was wir vielleicht mal weltweit haben. Es geht nicht, dass eine Nationalsprache über andere Völker durchweg herrscht. Ja, Jugoslawien ist eine interessante Geschichte bis heute noch. Nun ist das Vielvölkerregime dort, dieses, ich will es nicht abfällig sagen, ist also Jugoslawien zum Leidwesen der Slawen, der Südslawen, zerbrochen. In die Slowenen, in die Kroaten, in die Serben, in Herzegowina, das ist wieder so ein kleines Jugoslawien, also alle möglichen wieder vereinigt in einem. Und es gibt großen Ärger, selbst in Südserbien, wo das Amselfeld sich abspalten, weil es da nur noch, die Serben hat man da vertrieben. Also ist das nach wie vor eine sehr komplizierte, heiße Geschichte. Aber sie haben sich in einzelne Völker nun wieder aufgespalten. Aber sie haben ein Gespür, darauf wollte ich hinaus, ein Gespür für diese Sache. Und das ist eben ein Niederschlag gewesen, dass der Tito Esperanto sprechen konnte. Genauso wie zum Beispiel österreichische spätere Präsident Jonas hat im Esperanto im Gefängnis gelernt. Und als sie sich beide mal trafen, Tito und Jonas, haben sie miteinander Esperanto gesprochen. Da waren sie beide Staatsoberhäupter. Das dürfte sehr selten sein. Aber wir dürfen die Autorität des Esperantos nicht an Personen knüpfen, damit man nicht von Personen und Mächten abhängig ist. Ja, Werner, hast du noch was?
Ja, Ich möchte noch mal zum Schluss etwas zu den Lehren sagen, die Esperanto-Bewegung aus dieser ganzen Situation damals gezogen hat. Das Festhalten zunächst der internationalen Esperanto-Bewegung an einem Neutralitätsprinzip machte die Bewegung eigentlich wenig angreifbar. Andererseits aber, dieses Neutralitätsprinzip erlaubte ihr, so glaubte man, keine klare Unterscheidung von Freunden und Feinden des humanitären Ideals der Esperanto-Bewegung. Sie haben also durch ihre strikte Neutralität übersehen, dass man eine bestimmte Grenze ziehen muss, nämlich das kommt später dann zum Ausdruck in einer erweiterten Satzung, und zwar die Menschenrechte.
Ja.
Die Neutralität ist dort zu Ende, wo die Menschenrechte nicht mehr gewahrt werden. Das muss eigentlich das Ziel sein.
Und das ist eben die Lehre auch für heute, Werner, nicht nur für die 30er Jahre oder 40er Jahre des Regimes unter Adolf Hitler, denn das war ja ein Weltreich geworden, sondern Neutralität, das sollten sich auch unsere heutigen Multikultis mal überlegen. Das geht nicht. Multikulti geht nicht, ist zum Glück auch gescheitert, diese Idee. Das geht eben nicht, wenn der Partner, mit dem ich versuche, freundlich und nett umzugehen, wenn der mich gar nicht anerkennt und mich ignoriert oder sogar als Untermenschen ansieht. Das ist also nicht möglich. Das heißt, die Menschenrechte ist unter anderem ein Punkt, den man, das wurde ja 1949 dann beschlossen, von der UNO. Das ist also ein Punkt, der die Basis darstellt. Und nun müssen wir den Hörern sagen, wie spät es schon ist.
Ja, wir müssen sofort aufhören, weil wir ja noch An- und Absage machen müssen. Also, René, machen wir Schluss.
Liebe Hörerinnen und Hörer,
Wiederholung dieser Sendung am 22.04.2006 um 11 Uhr und unsere nächste Esperanto-Welle ist am 4. Mai 2006 um 18 Uhr. Und verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 19.04.2006 war Werner Berlin.
Gut, und Sprecher.
Wann ist diese Wiederholung hier?